Ich habe natürlich was mitgebracht. Also ich möchte gerne über zwei Projekte mit dir reden. Das eine heißt Deep Learning for Detergents. Und das ist eine Kollaboration, die Henkel gemacht hat mit der TU München und dem Data Innovation Lab im Messbecher. Und da füllst du jetzt mal Persil ein.
So, kommt so blaues Persil jetzt rein.
Okay, wie sieht das aus? Was siehst du so?
Ja, zäh, dickflüssig natürlich, klar. Und hat so kleine Bläschen.
Hat kleine Bläschen hier. Mhm. Aber es ist klar, ne? Von oben bis unten klar. Das ist jetzt das Endprodukt, ja. Und bis du am Ende so ein Waschmittel hast, vergeht relativ viel Zeit. Und das ist also eine Herausforderung. Wenn du so ein Waschmittel entwickelst, das soll eine lange Zeit so aussehen und funktionieren, ja, wie man das möchte. Und da kommt dieses Kollaborationsprojekt ins Spiel, wo also StudentInnen von der TU München uns dabei geholfen haben, ein Computer Vision Modell zu entwickeln, was das eben erkennt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Datenbusiness Podcast. Heute haben wir zu Gast Florian Roschek, Senior Data Scientist bei Henkel. Moin, hallo Florian.
Hallo Bernhard.
Schön, dass du da bist. Du bist gerade angefahren aus Düsseldorf.
Das mit dem ist richtig. Zug?
Ja, mit dem Zug. Ging, also nicht zu lange Anfahrt.
Ja, das ging. Halbe Stunde Verspätung, also alles gut. Ja.
Alles gut. Und wir haben heute eine Menge zu besprechen, weil du ein extrem umtriebiger Data Scientist bist. Und deswegen lass uns da ruhig mal ein paar Minuten mehr besprechen, was du so gemacht hast, wo du herkommst in der Vergangenheit, auch vor Henkel. Also auch ein bisschen Richtung Studium. Was hast du davor gemacht? Auch unternehmerisch. Du hast nämlich eine ganze Menge gemacht und gesehen. Unter anderem warst du 7,5 Jahre in den USA, hast im Bereich Renewables gearbeitet, hast unter anderem was im E-Commerce-Bereich gegründet, bist auch heute immer noch unternehmerisch parallel im Bereich Spark und Weiterbildung unterwegs. So, und bist aktuell Senior Data Scientist bei Henkel und treibst auch eine ganze, ganze Menge voran. Das mal so im Schnelldurchlauf, ne? Das ist ein bisschen, also wirklich bunt und viel. Und da werden wir jetzt mal gemeinsam so ein bisschen durchgehen, weil, wie gesagt, hatte ich betont, extrem umtriebig. So habe ich dich jetzt schon eine ganze Weile kennengelernt. Du warst ja auch auf einem Event von uns. Wir haben uns im Vorhinein auch viel unterhalten. Und das habe ich schon wirklich früh bei dir gemerkt. Dieses Umtriebige, so, okay, komm, Gas geben, komm. Wo ist was Spannendes gerade? Deswegen lass uns ein bisschen durchgehen, vielleicht Studium nicht so lang, ne?
Genau, also ich habe Maschinenbau studiert in einem dualen Studium gemeinsam mit einer Industriemechaniker-Ausbildung. Also Kühlschmierstoffgeruch am Ende des Tages, schwarzes Öl unter den Fingernägeln. Und das hat mir auch viel Spaß gemacht.
Bei Siemens war das.
Bei Siemens, genau. Ja. Duales Studium bei Siemens. Und irgendwann habe ich mir gedacht, Mensch, es passiert so viel im Bereich der Erneuerbaren, Solarenergie, Windenergie, ich muss was damit machen. Und dann habe ich meinen Master gemacht in Windenergietechnik. Mhm. Ja. Und während der Zeit, eigentlich während des ganzen Studiums, habe ich immer total gerne programmiert. Mhm. Und dann war die Geschichte so, also als ich im Master war, gab es eine Person, die Idee hatte, an einer Fachhochschule einen Doktor zu machen. Das war nicht ich, das war ein guter Freund von mir. Und der hatte richtig gute Ideen. Der konnte aber nicht programmieren. Mhm. Und da kam ich dann ins Spiel. Und so haben wir also, oder habe ich während dieses Masterstudiums ganz viel programmiert, ja, in Python und meinem Freund und Kollegen geholfen bei seiner Promotion. Und dann kam der Moment, wo ich gesagt habe, boah, jetzt, ich muss meine Master-Thesis schreiben und ich war vorher schon mal im Ausland in Südafrika, in Brasilien und wollte unbedingt noch mal ins Ausland. Ja. Und da habe ich meinen Freund angehauen und habe gesagt, hör mal, kennst du nicht wen? Können wir nicht irgendwie vielleicht über dich da einen Kontakt herstellen? Und er war damals bei einer Konferenz für Windenergie in Bremen. Ja. Und mein Freund ist Halbamerikaner und er hatte genau eine Person getroffen, die auch Amerikaner war. Ja. So, und das war tatsächlich der CEO von meinem Arbeitgeber, bei dem ich dann die Master-Thesis geschrieben habe.
Mhm. Okay, also entsprechend beworben, angenommen und
dort gelandet. Ich habe Pitch gemacht, ich habe gesagt, pass auf, ihr seid ein Startup. Ich würde gerne meine Master-Thesis bei euch schreiben, ich kann programmieren. Mhm. Braucht ihr da jemanden? Und wie das Leben manchmal so ist tatsächlich, kam es dann zurück, ja, können wir machen. Wir haben aber keine Ahnung, wie das funktioniert mit dem Visum. Habe ich gesagt, okay, finde ich raus.
Ja.
Und die saßen damals in Boston, weil die kamen alle vom MIT. Das wurde vom MIT ausgegründet. Und dann habe ich schon gesagt, okay, ich gehe wohl nach Boston. Und ich glaube, so ungefähr 1,5 Monate, bevor es dann losging, kam die Nachricht, Florian, wir sind umgezogen in die Nähe von Denver. Weißt du, wo Denver ist?
Ganz grob.
Ja, richtig.
Aber wahrscheinlich weiter weg, oder?
Genau, so ging es mir auch. Also es ist in der, nahe der geografischen Mitte der USA in Colorado. Ja, ja. Also zwischen West Coast und East Coast. Mhm. Ich dachte, okay, dann geht's dahin. Mhm. Und da bin ich ja aufgeschlagen. Und ich weiß noch, der erste Tag, dieser CEO holte mich also ab mit meinem Kollegen. Ihr seid ja auch wachsendes Startup, ja.
Wie viele waren das da zu dem Zeitpunkt?
Ich glaube, wir waren zu sechst.
Ach krass, dass heißt, sie dann aber auch das Thema Masterarbeit so als relevant überhaupt gesehen haben. Interessant.
Okay. Ja, ja, ne? Also ja. Da kommen viele glückliche Zustände zusammen. Ja. Und ich kam ins Büro und da stand einfach nichts. Mhm. Da stand nichts, da war einer.
Bitte? Gerade frisch umgezogen.
Gerade frisch umgezogen. Ja. Da war eine Person in der Latzhose, das war dann wohl mein Kollege, der strich gerade die Wände. Mhm. Ja, welcome to Startup Life. Ja, und das war eine unglaublich tolle Zeit. Ja. Mhm.
Und da hast du dann eben, du sagst, Programmieren und Data Science auch gemacht, ne?
Ja, genau. Also es fing an mit dem Programmieren. Damals war ich noch nicht Data Scientist, sondern es ging eigentlich darum, wir haben eine Maschine gebaut, die Türme für Windturbinen herstellt. Ja, also das war vorher ein manueller Prozess und diese Firma hat das also automatisiert, die hatten viele Patente und es ging darum, eine Maschine zu bauen. Und da habe ich in der Steuer- und Regelungstechnik einiges gemacht, in MATLAB damals noch und es war eine interessante Erfahrung, weil ich hatte vorher noch gar keine formelle Programmiererfahrung. Ja? Jo. So, und dann arbeitest du mit Leuten zusammen, die haben am MIT Computer Science studiert. Und kann ich dir sagen, man fühlt sich total dumm. Also ich hatte mich total dumm gefühlt, ne? Und irgendwie nichts gecheckt. Und ich weiß noch, da waren Diskussionen über Lunch, auch über irgendwelche Iterables und Factories. Und ich habe auch was mitgebracht. Yeah. Gestern habe ich noch mal im Bücherregal geguckt. Dieses Design Patterns Book, ja, das habe ich so ein bisschen als Erinnerung mitgebracht. Weil ich habe den Code gelesen, ich habe nichts verstanden. Ich habe gesagt, könnt ihr nicht Kommentare da reinschreiben? Wer braucht Kommentare? Der Code ist doch selbsterklärend. Okay, aber du kannst dir mal dieses Design Patterns Book zugute führen. Und das ist eigentlich die Geschichte so meines Lebens. Du hast immer Herausforderungen, wo du denkst, okay, check ich nicht, muss ich mich irgendwie reinarbeiten. Und dann habe ich mich halt so durch das Buch geackert und natürlich auch noch im Internet gelesen. Und am Ende verstehst du mehr und mehr. Aber in dieser Hülle, in der du da bist, in dem Startup, du merkst nicht, wie schnell du eigentlich lernst. Und wenn du dann rauskommst, da kommen wir dann noch zu, dann merkst du, oh, ich habe doch richtig viel gelernt. Ich weiß auf einmal relativ viel, zumindest im Vergleich zu Florian vor 3,5 Jahren oder so.
Okay, also an den Aufgaben wachsen so wirklich, ne? So, und da ist das jetzt so ein schönes Bild, ne? So ein Klassiker jetzt, Design Patterns. Okay, so ein richtiger dicker Schinken. Wann ist das, 95
geschrieben? Von 94.
Okay, genau, du hast irgendwie schon mal das Buch gebracht, hast schon gesagt, das ist ein alter Schinken. Ja, genau, 94, 95, okay. So, und dann warst du dort eine ganze Weile und hast das gemacht. Wie kamst du eigentlich Richtung Programmierung? Vielleicht das nochmal einen Satz so, weil du sagtest eben so, okay, du hast dort gerne programmiert. Gab es da so ein Aha-Erlebnis?
Also, ich weiß, als ich in der Schule war,
ja,
da hatte ich damals Kontakt mit Lego Mindstorms.
Ach so.
Ja, so. Und da habe ich irgendwann rausgefunden, es gibt auch eine Programmiersprache, die heißt Quick Basic. Und da hatte ich irgendwoher so ein Manual mir ausgedruckt, wie das funktioniert. Mhm. Und dann habe ich da irgendwelche Spiele programmiert und so.
Okay.
Und dann,
spielerisch rein, okay.
Ja, und ich hatte einen Computerkurs auch gemacht. Und da gab es dann Visual Basic. Mhm. Und es gab damals eine Programmierschnittstelle zwischen Visual Basic und Lego Mindstorms. Mhm. Crazy, ja. Und dann habe ich da irgendwie Projekte mitgemacht und so. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Ne?
Okay, so bist du da reingekommen. Okay, und dann ging es weiter irgendwann, hast du gesagt. Also es war ja nicht dann, ne? Du bist ja dann offenbar nicht mehr dort. Wie ging es denn dann weiter?
Genau, also während dieser Zeit ging das los mit Machine Learning. Ne? Also ich habe viel damals gelesen, MIT Tech Review, weil das kam kostenlos zu uns in die Firma, weil die alle vom MIT kamen. Mhm. Und da ging es halt viel schon um Machine Learning im Healthcare-Bereich und so. Und was mich halt genervt hat, ist, dass ich es nicht verstanden habe. Mhm. Ja, du liest das nächste, boah, okay, cool, ich habe keine Ahnung, muss ich mich irgendwie mal reinfuchsen. Und dann habe ich halt in meiner Freizeit ganz viele Online-Kurse gemacht und dann habe ich auch ein bisschen mitbekommen, okay, GitHub und Git, diese Version-Control-Sachen, das geht auch. Und da hatte ich mich in der Arbeit was reingefuchst, aber dann auch noch zu Hause in der Freizeit.
Online-Kurse, heute Standard, war damals auch eher so am Aufkommen, muss man auch nochmal sagen. Ne?
Das stimmt.
Über welches Jahr reden wir hier? Das ist auch schon,
ich glaube, 2015 oder so, 2016 gesagt, muss das gewesen sein.
Ja. Da ist ja auch eine andere Welt gewesen heute, MOOCs und überall, damals noch nicht.
Vor allen Dingen auch Studiengänge. Ne? Damals gab es noch nicht so wirklich Data Science.
Das muss man nochmal kurz sich vergegenwärtigen. Ne? Das ist eine ganz andere Welt auch gewesen dafür. Dann hast du eben auch ein bisschen rumgoogeln müssen, gucken müssen, auch fragen müssen. Leute haben dir Tipps gegeben, so wie mit dem Buch. Hey, schau dir das mal an wahrscheinlich. Ne?
Ja, genau. Mhm. Genau. Und ich dachte, okay, das geht nicht. Du musst dir das jetzt irgendwie draufziehen. Ja, das ist so spannend und ich habe da richtig Bock zu.
Ja, also so ein bisschen so Ego angekratzt, so, das weiß ich nicht, muss ich lernen.
Ja,
so?
Also, das ist immer,
so, ich meine, irgendwoher muss der Antrieb ja auch kommen, ne? So, ey, ich will das jetzt wissen.
Wir wissen ja nie alles, ne?
Ja.
Und ich habe auch jetzt das Gefühl, dass ich noch nichts weiß, aber man versucht immer so ein bisschen, okay, das finde ich spannend, du kannst das lernen, dann lern das auch und zieh dir das drauf. Hm. Okay, habe ich mir das einmal draufgezogen und dann ist total was Cooles passiert. Also erstmal mit unserem Startup, ich wollte auch mehr so auf die Business-Seite gehen, aber wir sind nicht gewachsen, das ging dann nicht weiter. So ist das dann halt im Startup und irgendwann habe ich gesagt, okay, pass auf, wir haben jetzt wirklich viel versucht, ich suche mir einen neuen Job. Habe ich mich beworben, viel so im Bereich Windenergie. Ne? Und ich hatte mich beworben bei einer Firma in San Diego, EDF Renewables heißt die, als Wind Resource Analyst. Ja. Und was machst du da? Du guckst dir die Windverhältnisse und Wetterverhältnisse an und planst die Positionen von Windkraftanlagen, so dass die Energie, die die gewinnen können aus dem Wind, über 20, 30 Jahre maximiert wird. Okay, also das ist total spannend. Ich hatte mich da beworben mit dem Pitch, pass auf, ich kann schon programmieren, ich habe hier im MATLAB viel gemacht und ich hatte natürlich auch diese ganzen Projekte mit erwähnt. Ja, ich habe hier was auf GitHub, guckt euch das mal an und so. Mhm. Und dann bin ich also nach San Diego geflogen, aus Colorado zum Interview. Mhm. Und es war ein furchtbarer Tag, weil ich hatte einen Mietwagen, der Scheibenwischer war total verklebt und es regnete in Strömen. Und das Wasser, da regnet es ja nicht so oft in Strömen in Südkalifornien, das Wasser floss nicht ab. Und ich habe da fast, im Aquaplaning bin ich da zu diesem Hotel gedüst. Okay. Auf jeden Fall komme ich rein am nächsten Morgen und dann sagt die HR-lerin Florian, ich muss mal mit dir sprechen. Ich so, okay, was kommt jetzt? Ja, wir haben hier so eine Stelle als Data Scientist, die ist nicht ausgeschrieben, noch nicht. Aber wir haben uns deinen Lebenslauf angeguckt, du wärst vielleicht ein guter Fit. Hast du Lust, dafür das Interview zu machen? Und
beworben hast du dich auf was für eine Stelle?
Wind Resource Analyst.
Wind Resource Analyst, okay.
Mhm. Kannst dir ja vorstellen, das ist auf einmal, denkst du, boah. Das ist ja geil. Es ist so ein richtiger Traum. Du bist hier in Kalifornien und könntest vielleicht einen Job bekommen als Data Scientist.
Aber den Titel kanntest du schon. Also den Job als Data Scientist, den gab es ja schon.
Den gab es schon, genau.
Weil der nicht neu, dass es den Job gibt, per se. Ne?
Ja, und man hat da immer so im Hinterkopf, boah, das wäre mal cool, vielleicht eines Tages mal Data Scientist zu sein. Ne?
Ja. Und du bist ja geflogen, hast du gesagt, von Denver.
Von Denver nach San Diego.
Für die es jetzt nicht wissen, ich weiß auch nicht, was für eine...
Ist das, okay, also es ist einmal über die Hälfte der USA.
Okay, gerade.
Ne?
Okay, nur einmal das gesagt.
So, genau.
Ist ein Stückchen. Ja.
Ja.
Okay, kommst du da an und dann wird dir sowas angeboten.
Ja, dann habe ich die Interviews gemacht und das Team war richtig toll. Ja, das war das erste Mal, wo ich vom Team interviewt wurde. Ne? Es war also mit HR, meinem Chef, dem Chef von meinem Chef, was ich richtig cool fand, weil ich habe ihn natürlich gefragt, was deine Vision, was deine Strategie, wo soll es hingehen? Ne? Test, kann ich da viele Jahre bleiben? Ja, und genau, und dann hat mich das Team interviewt. Ja, und das ist echt ein cooles Team. Also bis heute habe ich viel mit denen Kontakt. Die sind jetzt natürlich alle in anderen Departments und sowas. Aber genau, das war klasse. Und das hat geklappt. Und dann bin ich nach San Diego gezogen, um da als Data Scientist anzufangen.
Ja, das hast du dann auch wieder erfolgreich ein paar Jahre gemacht. Und aber nicht in den USA geblieben.
Genau.
Warum eigentlich nicht?
Das haben mich alle gefragt beim Interview. Ja, warum von Kalifornien nach Deutschland?
Ja.
Aber weißt du, wenn du guckst, du kannst super in den USA leben. Das war ein tolles Leben. Du verdienst relativ gut als Data Scientist. Es ist schön. Ja? Sonne, Strand, die Leute sind cool. Kalifornien.
Würdest du da sagen, einfach für alle da draußen neugierig, bestimmt auch so Richtung Lebenshaltungskosten, ist es dennoch netto mehr, was du dann hast, wenn du das gerade erwähnst? Du verdienst gut. Ist das so, dass du dann auch relativ gesehen mehr von hast im Vergleich?
Ich meine, da gehören immer konkret zwei Seiten zu. Ja? Ja. Was du verdienst und was du ausgibst. Ja? Du kannst unendlich viel Geld ausgeben in Kalifornien, wenn du möchtest. Und ich glaube, dass sich in dem Fenster das bewegt, was du vielleicht gerade projizierst. Man hat dann auch mehr. Ja. Also wenn man nicht unendlich viel ausgibt, dann bleibt dann auch was übrig.
Okay, okay, das meinst du damit am Ende auch. Okay.
Ja, aber die Kosten sind natürlich deutlich höher als bei uns.
Ist so, ne? Ja. Also von Wohnung bis alles andere, Lebenshaltungskosten eben. Ne?
Ganz klar.
Okay, so, und jetzt beantworte die Frage mal so richtig. Ich habe gerade unterbrochen, genau. Warum du nicht da geblieben bist.
Ja, genau. Und du überlegst dir halt, okay, das könnte jetzt so weitergehen, ja, bis zur Rente. Man hat weniger Urlaub als bei uns. Ich glaube, bei uns 6 Wochen plus Feiertage und so. Da hatte ich, glaube ich, 15 Arbeitstage.
Mhm. Die Hälfte, ne? Also 30 Tage ne? oder ein bisschen weniger ist der Standard in Deutschland.
Eltern in Deutschland, ja. Schwester in Deutschland, Bruder in Deutschland. Mhm. Die haben, kriegen Kinder, ich bin nicht dabei. Ja, meine Eltern werden älter, ich bin nicht dabei. Mhm. Ja, meine Frau kommt aus Brasilien. Ja, mhm. Die war also auch weit weg von ihrer Familie. Okay. Und dann haben wir uns überlegt, was wollen wir eigentlich? Ist das jetzt so wichtig, dass wir hier sind? Und das war auf jeden Fall toll, ja.
Aber ihr hättet bleiben können.
Ja.
Da gibt es ja irgendwelche Einschränkungen.
Genau, ne? Da, wir hätten bleiben können. Mhm. Und wir haben am Ende gesagt, wir können es jetzt endlos so weiterführen. Mhm. Ist auch cool, aber irgendwie die wenige Zeit, die man im Leben hat, mit den Sachen zu verbringen, die man gerne mag, das ist es uns wert, woanders hinzugehen. Da war die Frage Brasilien oder Deutschland. Wir sind nach Brasilien gegangen, die Brasilianer haben gesagt, seid ihr bekloppt, ihr zieht doch jetzt nicht nach Brasilien, zieht doch nach Deutschland und kommt hierhin dann zum Urlaub machen. Mhm. Haben wir gesagt, okay. Dann hatte ich halt viele Diskussionen auch mit meiner Frau, würdest du nochmal in neues Land gehen? Ja? Und wir hatten halt, sie halt meinte dann, okay, würde ich machen. Dann war aber die Frage, wohin? Ne? Und ich hatte halt dann in Deutschland einen Job gesucht und ich hatte also Interviews mit einigen Firmen. Am Ende haben wir auch gesehen, okay, wir können auch im in the middle of nowhere nach Deutschland ziehen, aber wenn du einmal diese, also für mich gilt das, ne, das mag nicht für alle universell gelten, aber wenn du einmal diese internationale Atmosphäre hast und sich einmal diese Tür geöffnet hat, mental, in diese große, weite Welt, dann will man das auch nicht mehr missen. Ne? Und ich hatte ein Angebot bei Henkel in Düsseldorf. Mhm. Und meine Frau und ich, wir waren vorher schon einmal in Düsseldorf, als wir in Urlaub waren in Deutschland. Und sie meinte also, okay, kann ich mir vorstellen, da zu wohnen. Düsseldorf ist auch relativ international. Genau, und das hat, dann habe ich natürlich auch Henkel selber, sie haben mich interviewt, ich habe sie aber auch interviewt. Ja, wie sieht das aus bei euch? Und was mir richtig gut gefallen hat, ist die Datenstrategie, die Ideen, die die hatten, ja. Und genau, dann haben wir am Ende gesagt, dann let's do it. Mhm. Dann sind wir nach Düsseldorf gezogen.
Okay, das ist jetzt knapp 4 Jahre her.
Genau, fast okay. 4 Jahre.
Bevor wir jetzt aber da reinspringen, Henkel vor allem, sag nochmal so ein bisschen ergänzend noch, was du alles so treibst, weil zum Beispiel Spark ist ein Riesenthema bei dir, ne? Und vielleicht auch im Werdegang noch etwas vergessen, was dich auszeichnet, um dich auch besser zu verstehen. Werden wir gleich auch noch vielleicht hier und da reinbringen können, wenn wir Henkel besprechen. Aber bevor wir da reinspringen, nochmal so ein bisschen was Richtung Spark und was dich noch ausmacht.
Also, ja, ich hatte ja vorher in so einem Big Corporate gearbeitet, Siemens, ja. Mhm. Und du hast ganz wenig Kontakt zu dieser Entrepreneurschiene gehabt. Und als ich dann in den USA war, in einem Startup, merkst du, okay, da ist so viel. Ich meine, du kennst das, ihr kennt das von euch, ne? Die Welt ist so viel größer als das, ja? Und mir hat es dann einfach in den Fingern gejuckt, ne? Ich dachte, boah, du bist hier in den USA, das Land für Entrepreneure, ja? Vom Tellerwäscher zum Millionär und so weiter und so fort. Ich muss jetzt mal irgendwas machen. Und ich hatte eine coole Idee, also als ich in Deutschland war, ja, so in meiner Pubertätszeit, da ging es immer so um, ich hatte Fußgeruch, da bin ich nicht der Einzige auf der Welt, ne, und ich brauche da irgendwas. Und ich hatte so viele Sachen durchprobiert und am Ende bin ich bei Zimt-Einlegesohlen gelandet. Also Einlegesohlen, mhm. wo Zimt drin ist. Mhm. Ja, und Zimt hat auch eine antibakterielle Wirkung, ne, da gibt es dann so ein paar Papers, die habe ich mir dann durchgelesen, dachte, boah, okay, es ist cool und das hat für mich auch in Deutschland funktioniert. Wo sind die Sachen in den USA? Und ich habe das nirgendwo gefunden. Dann dachte ich, okay, ich finde das Produkt gut, das funktioniert in Deutschland, warum sollte das nicht hier auch funktionieren? Ich mache da mal mit was. Und dann habe ich viele Fehler gemacht, die man als Entrepreneur machen kann. Mhm. Ja, ich habe eine richtig geile Website gebaut. Wir haben eine richtig coole Brand aufgebaut. Ne? Also die ganzen Graphic Design Assets und alles, das war richtig Bombe. Also meine Frau und ich haben das gemacht, ne? So als Sidepreneur-mäßig. Wir haben ja, ready. Also ich, ja, mhm. man lernt ja nie aus. Ne? Und wir hatten die Sachen auf jeden Fall dann importiert aus Vietnam mhm. und haben das alles so da eingestiefelt. Und ja, dann hatten wir die Website. Und wie das halt so ist, du hast eine Website und du merkst, da kommt gar keiner drauf. Mhm. Du brauchst ja Traffic. Mhm. Wo kommt das denn her? Ne? Und das ist die eine Sache. Aber ich kann dir sagen, die andere Sache, du gehst ja auch durch so, in Anführungszeichen, langweilige Sachen. wie melde ich ein Unternehmen an? Wie zahle ich Steuern? Was muss ich dokumentieren? Und so weiter und so fort. Also bevor die Leute hier einschlafen, gehen wir mal weiter. aber genau. Und am Ende haben wir, hatte ich dann geguckt, okay, wie machen die das eigentlich im E-Commerce? Du kannst Sachen auf Amazon verkaufen. Und dann habe ich gesagt, dann lass das doch einfach machen. Wir haben irgendwie 200 Paar zu Amazon geschickt, mit Amazon Prime, ne, weil das ist ein relativ günstiger Artikel. Dann brauchst du Prime. Also zumindest damals war das so in den USA. Und dann gingen die weg. Und ich so, ach, hätte ich mal vorher gewusst. Hätten wir die ganze Website und sowas gar nicht gebraucht. Genau, und so lernt man dann über die Zeit. Und jetzt zu Apache Spark. Ich konnte das natürlich dann nicht mehr weitermachen, als wir nach Deutschland gezogen sind. Dann habe ich überlegt, okay, was geht sonst noch? Und ich habe ja mein ganzes Leben lang immer diese Online-Kurse gemacht, ne? Und dann hatte ich halt Apache Spark, wollte ich mir unbedingt draufziehen. Ja, das ist so eine Technologie im Big-Data-Bereich. Und habe mir ein paar Kurse angeguckt und dachte, weiß nicht, glaube, das kann ich besser.
Ja.
Und da habe ich gedacht, mach das doch mal besser. Mhm. Ja, wenn du zu dir sagst, du kannst das besser, dann zeig dir das doch mal, dass du das kannst. Das habe ich gemacht. Und ich habe so 3 Practice-Exams gehabt, also Übungsaufgaben für so eine Zertifizierung im Spark-Bereich. Die habe ich auf Udemy veröffentlicht. Mhm. Und das ging durch die Decke. Mhm. Das war total verrückt.
Wie viele Schülerinnen sind da?
Also über 7.000. Wow. Für mich war das viel.
Wow. Also über 7.000 haben deinen Kurs gekauft.
Das ist richtig.
Krass. Natürlich auch ab und zu rabattiert, aber sind trotzdem $40 oder so für so einen Kurs.
Also Udemy hat ein bestimmtes Geschäftsmodell, ne? Genau. Und in dem Geschäftsmodell gibt's halt bestimmte Sachen, die man verdienen kann. Ja, die übernehmen halt viel mit Promo. Das ist ja ein eigener Markt, ne?
Mhm. Ja, aber trotzdem, also rein so aus einer Sidepreneurship, ey, Hammer. Also nicht nur, weil es wahrscheinlich dann gut ist, offenbar, sondern auch so businessmäßig. Es macht ja, also das ist ja wirklich signifikant, was du damit umsetzen kannst mit solchen Kursen. Hammer, 7.000 sagst du gerade.
Es öffnet sich ein Fenster, ne? Mhm. Du merkst aber auch, von außen sieht das immer aus wie eine Sache. Und wenn du da drin bist, ist eine andere Sache, ne? Dein Kurs wird kopiert.
Ja, und viele, viele Arbeit, ne? Das ist ja klar. Bis so ein Kurs mal steht, ist nicht von heute auf morgen, klar.
Also es ist wilde Welt da draußen im Internet.
Aber Udemy übernimmt ja dann letztlich diese Aufgabe, Marketing, Traffic besorgen, ne? Auch. Also es muss trotzdem gut sein, das Produkt muss für sich stehen. Du selber machst auch Werbung in irgendeiner Weise, musst es irgendwie an den Mann oder die Frau bringen. Aber Udemy als Plattform pusht schon mal, ne? Das ist ganz
richtig.
Gut. Okay. Ja. Und wie viele Kurse hast du insgesamt?
Genau, ich habe also den Kurs bei Udemy gemacht und dann, du merkst, das ist ja wie so ein Haifischbecken, ne? Wenn du kannst kompetitiv sein beim Preis.
Ja.
Der geht immer nach unten, weil du so viel Competition hast. Ja. Und wenn du sagst, ich will es wirklich richtig gute Qualität machen, ja, Florian Roschek-Qualität, so richtig, richtig, richtig gut, dann ist es irgendwie ein bisschen wie Perle vor die Säule geworfen, weil du competest mit anderen Kursen, wo ich persönlich sage, okay, die Qualität, das ist nicht das, was ich mir so vorstelle für einen Kurs. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, jetzt mach mal Folgendes. Du launch mal einen Kurs auf deiner eigenen Plattform.
Ja.
SparkCertCourse.com ist die und ich habe alles investiert, was ich hatte an Zeit und gutem Willen und also unglaublich, ja, da ist eine Storyline, damit du motiviert wirst. Da sind Übungsaufgaben für dich selber. Du kannst deinen Code sogar abschicken und dann kriegst du direkt Feedback, was ist richtig, was ist falsch. Ich habe damals auch, da ging dieser Gen-AI-Boom los, hatte ich mir überlegt, okay, du hast eine Storyline, du brauchst auch Charaktere, ja. Und dann habe ich da also mit Journey mir so konsistente Charaktere gemacht. Also es ist mehr ein Werk der Leidenschaft, würde ich sagen. Mhm. Und genau, dann stehst du halt vor der Sache, okay, jetzt muss ich den auch vertreiben. Und dann passieren halt verrückte Sachen. Ich habe den halt auf meinem LinkedIn-Profil auch den Leuten vorgestellt. Und eine Person hat den geholt und sich gekauft und war einfach total begeistert. Mhm. Und dann redest du natürlich auch mit der Person, ne? Mal wissen, was ist das für jemand und so. Und ich habe herausgefunden, die Person ist also in Brasilien, in São Paulo. Mhm. Und ich habe so viel tolles Feedback bekommen. Oh, ich war total begeistert. Ich denke, boah, wie toll. Mhm. Ja, da ist jemand, der findet deinen Kurs richtig gut. Und ich wollte der Person natürlich da auch unbedingt weiterhelfen, ja, damit die Zertifizierung läuft, aber auch vielleicht der nächste Data Engineer Job läuft. Und genau, da haben wir so eine Beziehung dann da aufgebaut. Und dann hatte ich halt gedacht, boah, vielleicht können wir uns einfach mal treffen. Und ich habe in Brasilien Urlaub gemacht und dann hatte ich meinen André, heißt der Student, habe ich ihn angeschrieben, habe gesagt, pass auf, ich komme nach Brasilien, hast du Lust, dass wir uns mal treffen? Der meinte, auf jeden Fall. Mhm. Und dann haben wir uns dann in São Paulo in einem Restaurant getroffen und das war unglaublich, ja. Da merkst du, was für eine Story.
Impact. Ja, Story und Impact am Ende auch, ne?
Ja.
Und wenn du das auch nach, also wirklich verfolgst, ne, ja, selber nochmal reingehst und das auch proaktiv angehst, okay?
Ja, genau.
Und rein aus einer Business-Sicht ganz kurz einmal, weil das auch spannend ist, Vergleich Udemy und eigene Plattform, was ist besser jetzt für dich?
Wenn du einen Kurs machst auf deiner eigenen Plattform, dann brauchst du eine Audience. Ja? Mhm. Du merkst, wie diese Economy funktioniert. Ja? Also wenn du keine Audience hast, dann gehst du Udemy, weil die Marketing machen ganz viel Marketing. Mhm. Wenn du eine Audience hast, sei es über YouTube. Ja? YouTube ist gut dafür. Ja? Mhm. Oder andere Plattformen, X, Twitter. Ja?
Okay. Aber Udemy selbst kannst du ja auch als Funnel sehen Richtung deine eigene Plattform, ne?
Genau. Eigentlich. Aber Udemy möchte nicht, dass du die Person von der Plattform weglenkst.
Klar,
ja, das heißt, du musst irgendwie gucken, wie kriege ich es am besten hin? Mhm. Ja, und das heißt, wenn du deinen eigenen Kurs machst auf deiner eigenen Plattform, ist das Allerwichtigste, dass du den Traffic dahin bekommst. Ja. Irgendwie.
Klar.
Ja, sonst interessiert es keinen.
Mhm. Ja, klar, logisch. Hochspannend. So, jetzt aber auch Henkel, ne? Hochspannend, erstmal das, was du so alles treibst. Das habe ich ja schon angekündigt in der Intro, ne? Extrem umtriebig bist du, Florian. Und jetzt erzähl aber auch kurz, Henkel werden wir alle kennen, ne? Also allein im privaten Bereich, wir werden alle zu Hause Henkel-Produkte haben. Punkt.
Was hast du denn für Henkel-Produkte zu Hause?
Also 100%ig Richtung Waschmittel. 100%.
Ja.
Da bin ich mir sicher. Und bei anderen Sachen müsste ich jetzt überlegen.
Nee, das ist aber genau die Sache, ne? Also Henkel, man hat schon mal gehört, ja. Mhm. Viele Marken, Taft oder Spee oder Persil, die kommen von Henkel. Aber manchmal gibt es auch Marken, da wissen die Leute normalerweise gar nicht, dass Henkel dahinter steht. Und das ist halt das Spannende. Ja, Henkel macht zwei Sachen, Consumer Brands. Es gibt Henkel Consumer Brands, also da hast du Waschmittel, du hast Haarshampoo. Ja, und so weiter und so fort. Und du hast Henkel Adhesive Technologies, wo du Industrieklebstoffe hast. Also zum Beispiel in einem Handy sind bis zu 50 Applikationen von Henkel-Klebstoffen.
Ach krass, okay. Das wusste ich nicht. Das heißt wirklich, Henkel ist damit wirklich überall, ne? Also,
genau. Und ich habe natürlich auch ein paar Produkte mitgebracht, damit man vielleicht die auch wiedererkennt im
Zeig mal her. Ja, guck, genau.
So, ja, einmal der Klassiker, Persil.
Ja.
So, wo stehe ich es am besten hin?
Waschmittel, genau.
Hast du hier die Marke Schwarzkopf, die ist auch von Henkel.
Okay, das hätte ich jetzt zum Beispiel, also klar, jeder kennt Schwarzkopf, aber ich hätte nicht sofort gesagt, okay, das ist Henkel. So, ne?
Und du hast auch Loctite, das haben vielleicht alle, die Maschinenbau studiert haben, schon mal gesehen. Mhm. Also das ist ein Industrieklebstoff und da gibt es natürlich ein riesengroßes Markenprofil.
Mhm. Okay, krass. Und das ist das, was du eben meintest, unter anderem im Bereich Elektronik und so weiter wird dann so ein Kleber verwendet.
Mhm. Ja.
Okay, kannst du uns denn noch einen Überblick geben mehr zu Henkel und vielleicht auch Henkel Düsseldorf?
Gerne. Henkel hat 148 Jahre Firmengeschichte, über 48.000 MitarbeiterInnen.
Boah.
Mhm. Und man denkt immer, Henkel, Deutschland, über 80% der Belegschaft von Henkel arbeitet gar nicht in Deutschland, die arbeiten im Ausland.
Okay, wo genau?
Überall. Verteilt. Überall.
Also wirklich, ist jetzt nicht so ein Hotspot irgendwo, wo jetzt nochmal 40% oder so.
Das weiß ich gar nicht.
Okay. Aber krass, das ist tatsächlich etwas, was man nicht unbedingt, wenn man Henkel hört, denkt. Ja, 80%, mehr als 80% im Ausland. Okay, krass. Und Düsseldorf ist dann aber schon wichtig.
Genau, also das ist das Global Headquarters. Ich meine, es ist der zweitgrößte Standort von Henkel.
Mhm.
In Düsseldorf arbeiten ungefähr 10.000 MitarbeiterInnen und davon sind 6.000 bei Henkel.
Ah, okay. Okay, und da bist du eben einer von denen?
Ich bin einer von denen, von vielen, genau, von unserem großen Team.
Und wenn du jetzt mal so die erste Assoziation mitgibst, was treibt dich da jetzt? Weil es sind ja viele Sachen, aber so die eine Sache, gibt's das?
Ja, ich glaube, KI hat unglaubliches Potenzial, ja, wenn das jetzt im Business angewendet wird. Mhm. Und für mich ist es interessant, um Innovation zu sichern. Na, also du kannst viele Sachen aus Daten rauslesen heute mit KI, das war vorher noch nicht möglich. Und das dann zu benutzen, um vielleicht die nächsten 148 Jahre zu sichern, das finde ich total spannend. Aber auch der kulturelle Aspekt, da können wir später noch drüber sprechen.
Ja, und wenn du auf Henkel nochmal drauf schaust, du bist jetzt natürlich ein Insider, aber was würdest du von außen nochmal betonen wollen? Also von außen betrachtet so als Schlüsselthemen vielleicht so, weil Henkel, okay, wir wissen, was die machen, roundabout, und was dahinter steckt, aber so, was treibt Henkel eigentlich?
Ja, also gerade, wir hatten ja eben schon über diesen internationalen Hintergrund gesprochen und was für eine Vielfalt an Sichtweisen du kennenlernst. Ne? Mhm. Und wenn du schaust, diese Vielfalt von Sichtweisen, mal sich eine Meinung zu holen von jemandem, der ganz anders ist, das hilft dir dabei, bessere Entscheidungen zu treffen. Ne? Das heißt, das Thema Diversität ist für mich, aber auch für Henkel ein großes Thema im Moment.
Ah, okay. Diversity als ganz großes Überthema. Mhm.
Genau, zum Beispiel bis Ende nächsten Jahres möchten wir bei Henkel 50% aller Führungspositionen mit Frauen besetzt haben.
Mhm. Und wo steht ihr da aktuell so grob?
Das weiß ich jetzt nicht.
Okay, aber es ist auch ein Weg zu gehen sicherlich, aber natürlich ambitioniert 50% in der kurzen Zeit in der Führungsriege.
Mhm. Genau, aber das ist eben wichtig, weil du eben unterschiedliche Sichtweisen dann bekommst. Ja. Und zum Beispiel eine Sache, die wir in Düsseldorf auch haben, wir haben 3 Kitas. Mhm. Das heißt, wenn du ein Kind hast und Henkel-Mitarbeiter bist, dann kannst du die Kinderbetreuung direkt am Standort haben. Und eine Sache, die ich total gefeiert habe, in Deutschland ist es ja normal, Mutterschaftsschutz. Ja? 8 Wochen sind das. Mhm. Das ist aber nicht in der ganzen Welt normal. Ja? Und Henkel hat jetzt 8 Wochen geschlechtsunabhängigen, voll bezahlte Elternzeit.
Okay, on top, weil es gibt ja noch Elternzeit an sich, aber du redest gerade über diese Schutzzeit von eben 8 Wochen. Ne?
Also unabhängig davon, ob du Mann bist, Frau bist, unabhängig davon, ob es dein Adoptivkind ist, unabhängig davon, wo in der Welt du bist. Ja, das heißt, die lokalen Gesetze, das ist eine Sache. Ja, okay. Und aber Henkel bietet dir das an. Ja, das heißt, ich auch als Mann, als Vater, kann sagen, okay, ich mache hier 8 Wochen, kümmere ich mich jetzt um meine Familie und ich werde dabei voll bezahlt.
Okay, da sieht man die Ernsthaftigkeit. Also, dass auch Maßnahmen ergriffen werden Richtung eben Diversity. Wie sieht das in der Praxis dann aus? Da müssen natürlich Dinge auch gemacht werden. Ne? Das ist dann eine von vielen Maßnahmen. Okay, interessant.
Genau, oder du hast auch hybride Arbeitszeitmodelle. Ne? Also, es gibt auch Führungskräfte bei uns, die arbeiten 4 Tage die Woche. Mhm. Ja? Und den 5. Tag wird sich um die Familie gekümmert. Mhm. Das ist wichtig.
Okay, das ist wirklich sehr. Man sagt immer New Work, ne? Das ist so eins von vielen Buzzwörtern. Aber dass man da so wirklich sieht in der Umsetzung jetzt, wie das gelebt wird schon tatsächlich bei euch.
Ja, oder Jobsharing, ja, dass man sich einen Job teilt, die Sachen kommen. Und wir haben auch im Moment, meine ich, auch Stellen ausgeschrieben, ja, die, wo halt Jobsharing.
Jobsharing, wo du jetzt dann quasi 2 Teilzeitkräfte.
Das
steckt hinter Sharing, dann eine Position besetzen. Ja. Okay, interessant. Und das auch in der Führungsriege sogar?
Das reicht bis dahin, ja.
Ach, krass, okay. Okay, Data Science ist ja dein Thema. Du hast ja gerade schon gesagt, was dich da treibt, auch Richtung KI. Lass uns das auch konkret machen. Kannst du uns da ein bisschen was mitgeben? Was genau?
Danke für die unglaubliche Brücke. Ich habe natürlich was mitgebracht.
Aber das war nicht vorbereitet per se. Okay.
Das ist jetzt ganz zufällig. Habe ich eine Flasche Persil dabei, wie immer. Nee, genau. Also ich möchte jetzt 2 Projekte.
In meinem Rucksack immer dabei.
Immer dabei. Wenn, ja, zum Waschen ist super. Genau, also ich möchte gerne über 2 Projekte mit dir reden. Das eine heißt Deep Learning for Detergents. Und das ist eine Kollaboration, die Henkel gemacht hat mit der TU München und dem Data Innovation Lab in München. Und es geht um Folgendes. Also pass auf, jetzt kommt hier die Show. Flasche Persil, ne? Ich mache die jetzt mal auf.
Genau, für die, die das nicht sehen können jetzt, sondern das Audioformat nur genießen.
Ich öffne die Flasche Persil. Erklären, und jetzt habe ich hier, wie würdest du das bezeichnen?
So ein Cup, ne? So ein, ja.
Ein Becher.
So ein Becher, ne?
So, und da,
Messbecher.
Ein Messbecher. Und da füllst du jetzt mal Persil ein. So,
so blaues Persil jetzt rein.
Okay, wie sieht das aus? Was siehst du so?
Ja, zäh, dickflüssig natürlich, klar. Und hat so kleine Bläschen.
Hat kleine Bläschen hier. Mhm. Aber es ist klar, ne? Von oben bis unten klar. Pass auf. Das ist jetzt das Endprodukt, ja, von was weiß ich wie viel Daten, KI, Experimenten von unseren ChemieexpertInnen im Labor. Und bis du am Ende so ein Waschmittel hast, vergeht relativ viel Zeit, muss relativ viele Versuche machen. Mhm. Jetzt kann das sein, es ist ja Chemie, ne? Ich bin also kein Chemiker, deswegen kann ich da jetzt nicht auf die Detailfragen antworten. Aber es kann sein, dass wenn du die Formulierung im Labor machst, du guckst 2 Wochen später drauf, hat sich eine Schicht gebildet. Mhm. Oder haben sich so Flocken gebildet. Das will natürlich keiner, ne? Oder das passiert 2 Monate später, 2,5 Monate später. Stell dir vor, du hast die Flasche Persil im Regal. Ja, du kommst aus dem Urlaub zurück, gießt die in die deine Füllkapp hier ein, ja, und da sind so Flocken drin. Das geht nicht, ja. So, und das ist also eine Herausforderung. Wenn du so ein Waschmittel entwickelst, das soll eine lange Zeit so aussehen wie, und funktionieren, ja, wie man das möchte. Mhm. So, und wenn jetzt Leute im Labor stehen, dann müssen die auch diese Tests machen, diese Langzeittests. Kannst dir vorstellen, dass alle, jede Woche nimmt jemand, weiß ich nicht, 200 Testfläschchen, guckt da rein, sind da Flocken drin, ist da eine Schicht drin? Das ist viel Arbeit, ne? Mhm. So. Das könnte man ja auch mit Bilderkennung lösen. Mhm. Und genau. Und da kommt dieses Kollaborationsprojekt ins Spiel, wo also StudentInnen von der TU München uns dabei geholfen haben, ein Computer Vision Modell zu entwickeln, was das eben erkennt. Mhm. Ja. Und dann hast du, ja?
Bitte? In Produktion jetzt auch schon. Dieses Thema. Das ist also jetzt keine Forschung, sondern ist etwas, das tatsächlich angewendet
wird. Das ist im Bereich der Forschung, wird das angewendet.
Mhm. Aber jetzt im Unternehmen Henkel auch schon im Einsatz?
Genau, also wir haben einen Roboter, der sich mit diesem Modell verbinden lässt.
Okay. Ja. Mhm. Okay. Und es kommen auch gerade Gerüche rüber, merke ich jetzt gerade. Also das ist natürlich logischerweise auch ein Riesenthema, dass die Wäsche ja entsprechend auch riechen soll und das auch konstant, ne?
Genau, also der Chemie. Geruch, das ist die Welt für sich. Mhm. Es gibt tatsächlich auch ForscherInnen bei uns, die sich eben mit diesem Fragrance heißt das, ja, mit diesem Bereich Fragrance beschäftigen. Mhm. Ich finde es unglaublich. Ja, also das hat einen großen Wiedererkennungswert. Und Fun Fact: wenn du ein Waschmittel auswählst, wie wählst du das denn aus? Sag mal, du gehst jetzt in den Supermarkt.
Mhm. Ja, das ist natürlich eine Entscheidung zwischen Marke, Preis, ja, und dann so. Wie groß soll die Flasche sein? Wie viel, so in dieser Richtung praktisch gedacht. Ne? Du öffnest ja normalerweise nicht eine Flasche und guckst rein.
Du hast Physik studiert?
Ja.
Ja, genau. Es gibt Leute, die machen die Kappe ab und riechen dran.
Echt?
Und sagen, oh, das Waschmittel nehme ich. Was sagt der Geruch über die Reinigungskraft aus?
Ja, wahrscheinlich nicht viel, ne?
Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ne? Aber du merkst, dieser Geruch, das ist total wichtig.
Ja. Ja. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also nicht nur beim Öffnen, sondern eben auch am Ende sollte die Wäsche gut riechen, klar.
Genau, so. Diese Frische. Ne?
Ja, klar, logisch.
Das ist ein großes Thema.
Und wie bist du da involviert? Also jetzt haben wir verstanden, TU München. So, und großes Projekt, spannend, auch mit Data Science, Computer Vision, Bilderkennung. Was machst du da?
Genau, also in dem Projekt, das war letztes Jahr, war ich der Product Owner. Das heißt, du schaust, okay, was möchte das Business und welche Sachen müssen implementiert werden, welche Schritte müssen wir gehen, um eben diese Demands zu erfüllen.
Mhm. Ah, okay. Und was war die Challenge dabei? Weil wir wollen ja auch verstehen und vielleicht mitgeben, was kann man lernen davon? Ne? So, also wir verstehen das Problem, Bilderkennung war, warum war das nicht leicht? Fragen wir mal so, warum ist das nicht ein Problem? Off the shelf, kann ich einkaufen?
Genau, und das ist tatsächlich so, ja. Wenn du jetzt, du musst ja diesen Datensatz kreieren, ja.
Mhm.
Und idealerweise definiert man vorher Regeln. Okay, wenn das passiert, dann kommt das Label dahin.
Ja.
Wenn das passiert, kommt das Label hin und so weiter und so fort. Jetzt ist es aber so, du brauchst dann wirklich, sag ich mal, Dedication, um das auch Leuten, die normalerweise diese Sachen sich anschauen, so zu erklären, ne? Mhm. Du hast. Ich meine, was bringt dir ein Label? Das ist, ja, ist gut.
Ja.
Ja. Okay, was ist denn jetzt da gut dran? Oder schlecht?
Ja.
Ja. Und ein interessanter Pfad, den haben wir auch erst gesehen, als wir dann wirklich in diesem Projekt waren, ist, du kannst jetzt ja Folgendes machen. Du kannst sagen, okay, wir haben jetzt von den Labels die Qualität ist okay, könnte besser sein. Vielleicht so 70-80% der Labels sind okay und 30% gar nicht okay.
Mhm.
Jetzt kannst du aber natürlich mit den Werkzeugen im Computer Vision Bereich, kannst du dir deine Bilder clustern und zum Beispiel nach Label markieren und du kannst dann Outlier finden und sagen, das Label ist wahrscheinlich falsch.
Mhm.
Ja, weil du hast genug Daten, um zu sagen, okay, da ist ein bisschen Signal und dann findest du aus den Computer Vision Tools raus, okay, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht.
Mhm.
Und genau, das hatten wir vorher nicht gesehen und damit konnte man also diesen Challenge ein Stück weit lösen.
Ah, okay. Also wirklich so eine Vorarbeit Richtung auch Datenqualität,
ja.
Bis du dann die eigentlichen Lösungen bauen kannst.
Okay. Auf jeden Fall.
Mhm. Okay, Und hast du uns noch was anderes mitgebracht? Wir haben ja nicht jetzt das alles vorbereitet, aber du wusstest, wir reden über Data Science. Vielleicht hast du noch was
mitgebracht. Also ich habe jetzt nichts mitgebracht, aber ich habe noch ein zweites Projekt mitgebracht. Ja. Das heißt Visco Vision. Mhm. Und das ist jetzt im Bereich Henkel Adhesive Technologies. Ne? Wir waren jetzt in Consumer Brands und dieses Jahr machen wir wieder diese Kollaboration. Mhm. Und diesmal mit unserem Geschäftsbereich Henkel Adhesive Technologies. So. Und es ist was, ich finde das total cool. Ja, wir haben also in Düsseldorf ein Automated Lab. Ein automatisiertes Labor, in dem du ganz schnell Experimente machen kannst. Ja, du kannst dir also Sachen zusammenmischen, ne, Klebstoffe zusammenmischen und die dann testen. So, das ist natürlich für Data Science total spannend. Ne? Man sieht das im Healthcare-Bereich schon, wo viele Sachen gleichzeitig und schnell getestet werden, ja, um eben das, was du vorher nicht weißt, herauszufinden. Ne? So, jetzt gibt es aber eine Herausforderung. Du kannst das schnell mischen, aber jetzt musst du das testen. Mhm. Und ein Klassiker-Test bei unseren ChemikantInnen ist der Viscosity-Test. Ja? Mhm. Gucken, wie dickflüssig ist das, was ich nachher daraus bekomme. Ja? Und das ist, wenn du mal im Labor stehst und merkst, das dauert unglaublich lange, weil du musst erstmal sauber machen. Mhm. Dann musst du deinen Klebstoff einfüllen und die Maschine laufen lassen über ein paar Minuten. Es kann auch mal länger dauern. Und dann musst du wieder sauber machen. Ja, so. Und jetzt kannst du ganz schnell ganz viele Tests machen, mhm. aber du hast einen Bottleneck. Das ist nämlich genau das Testen. Mhm. So, und jetzt gibt's also, ne, ich glaube, wir sind einfach in dem Bereich Computer Vision so weit, gibt's also Ansätze, dass man sagt, okay, wenn du überlegst, du hast ja eben schon hier zu dem Persil gesagt, das ist ein bisschen dickflüssig. Ja. Du hast das ja mit deinen Augen schon gesehen, mhm. ja, ohne das anzufassen, ohne dass ich hier irgendwas sauber machen musste. Mhm. Wenn du das mit deinen Augen siehst, kann das vielleicht auch ein Computer Vision System erkennen, mhm. okay. was dickflüssig ist, was nicht dickflüssig ist. Mhm. Und da haben wir jetzt, gestern haben wir das gestartet, das Projekt mit den StudentInnen. Haben wir jetzt eine Testapparatur in diesem automatisierten Labor, wo wir also mit unterschiedlichen Drücken unterschiedliche Produkte von uns mhm. Rauspressen aus so einer Kartusche und das auf Video aufnehmen. Ja, hoch okay. aufgelöst.
Ja.
Und die Herausforderung jetzt für die Studentin ist, okay, sag uns die Viskosität. Hier ist das, was du siehst, was die Viskosität so roughly, ja. Also mhm. wir wollen es nicht ganz genau wissen, aber wir wollen schnell wissen. Ja, und so ist es perfekt, weil du musst nichts aufräumen, du musst nichts sauber machen.
Ja.
Ja, das geht relativ schnell.
Witzig. Viskositätsbestimmung mit Computer Vision. Okay, sehr interessant. Krass, das muss man einfach mal sacken lassen. Das ist ja, also da muss man drauf kommen erstmal, ne? Dass man das mit Computer Vision angeht. Interessant, da kann man sich alles Mögliche vorstellen. Richtung Simulation, weil wir stellen uns jetzt gerade vor, Aufwand, Labor und alles. Ist da ganz viel möglich? Also, dass man sagt, ey, komm, das machen wir digital, wir simulieren einfach?
Also, das gibt's auch. Mhm. Da bin ich nicht der Experte für, ne? Mhm. aber
wird vorkommen, ne?
Genau.
Weil ja. genau das, was du sagst, deutet ja darauf hin, hey, diesen ganzen Ärger, all das, was ein Labor ausmacht, vielleicht kann man das wegbekommen.
Ja, genau. Ich glaube, die Nuance ist aber, du brauchst dann wirklich Leute, die sich damit auskennen. Ne? Das mhm. ist nicht dein, in Anführungszeichen, Wald- und Wiesen-Data Scientist.
Ja.
Das sind SimulationsexpertInnen,
absolut.
Die auch das als Hintergrund haben.
Ne? Ja, das können wir uns vorstellen. Auch ganz anderes Domänenwissen gefragt. Auch dann Chemie und alles ist ja hier ein Riesenthema. Und das Spannende ist, das bekommen wir spätestens jetzt mit den Nobelpreisen ja mit. Physik und Chemie und dann auch KI. Das geht alles so richtig spätestens jetzt Hand in Hand. Und da ist das irgendwie so in dem Bereich eben auch. Was du uns gerade beschreibst, ne, mit Viskosität, und das kann man ja noch weiter treiben. Ich gehe davon aus, dass da ganz viele Folgeprojekte dann noch sind.
Man kann ja immer alles machen. Die Frage ist, was sollte man machen? Ne?
Mhm. Ja. Reihenfolge, Priorisierung und dann wieder Business Value. Das
ja.
haben wir jetzt ja rausgehört, treibt dich ja auch sehr, sehr stark. Jetzt haben wir zwei Dinge konkret besprochen. Vielleicht lassen wir es auch erstmal dabei, was konkrete Themen angeht.
Okay.
Und kommen nochmal zu Sachen, die jetzt den Arbeitsalltag von dir ausmachen. Ne, weil wir verstehen, du warst jetzt mal zum Beispiel Product Owner, hast du genannt, das Ganze, ne? So, was treibt dich noch? Also Data Science, klar. So, was macht ein Florian den ganzen Tag bei Henkel? Der?
Ja, also ich habe zwei Sachen, die ich hauptsächlich mache. Das eine ist, ich bin also in einem Projekt, in der wir mit sogenannter bayesischer Optimierung arbeiten seit 2,5 Jahren. Das ist total spannend. Da gehe ich wirklich ganz technisch ran, ja? Also Coden, Pull Request Review, wem das hier was sagt, ne? Also den Code von anderen gucken. Und das zweite ist, mhm.
Ja, wir müssen ja nicht so technisch machen, aber genau. Gib uns ein bisschen was mit Richtung Bayesian Optimization. Trotzdem so ein paar Sätze wollen wir trotzdem hören.
Genau, okay, dann also genau, dann kommen wir zum zweiten Punkt später. Pass auf, ich habe dir auch hier wieder was mitgebracht und jetzt müssen wir einmal kurz den Tisch.
Hast du so einen riesen Rucksack? Hast
ich habe ja, der Transporter steht unten. Ja. Wir räumen das einmal ab und dann möchte ich dir hier mal was mitbringen.
Okay.
Ich sehe den Jan schon gucken da hinten.
Ja.
In der Regie.
Jan aus dem Off kommt und bringt uns etwas. Hm, das sieht gut aus.
Danke, Jan. Bernhard, ich frage dich, was sehen wir hier auf dem Tisch?
Also das sieht aus wie ein schöner Teller mit Brownies.
Und ich rieche auch die Brownies schon. Riechst du die auch?
Ich noch nicht. Ich bin noch gerade geflasht von dem Waschmittel in der Nase.
Okay, dann kommt jetzt die Nachspülung. Einmal die Brownies. Also ich stelle fest, es sind die weltbesten Brownies.
Sehr schokoladig.
Die hier bei dir im Münster auf dem Tisch stehen. Die sind nämlich mit KI generiert. Also das Rezept ist mit KI generiert.
Okay.
Genau, also das mache ich alles, um dir zu erklären, was bayesische Optimierung ist.
Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Weil das Rezept an sich ist ja wahrscheinlich, ja, relativ simpel. Ne? Aber warum KI dabei?
Hast du schon mal nach weltbesten Brownies oder the world's best Brownies auf Google gesucht?
Nein.
Okay, es ist nämlich so. Es gibt mehrere Leute, die sagen, das sind die weltbesten Brownies. Mhm. Ja. Und das kann ja nicht sein. Es kann dir nur ein Rezept geben, was die weltbesten Brownies sind. Also, was machst du? Du guckst dir alle Rezepte an und jetzt geht es also darum, ich möchte wirklich das beste Rezept nehmen. Und die Hypothese ist, alle dieser Rezepte haben was besonders gut ist. Ne? Mhm. Und was du jetzt machen kannst, ist, du kannst sagen mit bayesischer Optimierung, nimm all das, was gut ist und mach es noch besser. Beispiel. Ja, die Rezepte haben Bewertungen. Was würdest du erwarten für the world's best brownies recipe? 5 von 5 Sternen, ne?
Ja, oder dann ist es vielleicht wieder fake, wenn man so aus dem Bewertungsbereich kommt, ne? Sondern vielleicht will man lieber 4,9 oder ich weiß es nicht. Und dann auch die Anzahl an Bewertungen und so weiter spielt da eine Rolle, ne? Und die Qualität der Bewertung.
Genau, das stimmt. Und so ist es de facto auch, ja? Also du guckst die Rezepte an, 4,9, 4,95, 4,8. Da geht noch was. Mhm. Ja. Was macht das Rezept wirklich gut? Ja? Wenn du die Rezepte nebeneinander stellst, siehst du vielleicht, je mehr Zucker, je besser die Bewertung. Mhm. Okay. Und das ist was dir bayesische Optimierung auch rausfinden kann. Ja? Wenn du bayesische Optimierung sagst, ich möchte noch ein Rezept machen, was diese Sterneanzahl verbessert, dann wirst du auf die Rezepte gucken und sehen, je mehr Zucker, je höher die Bewertung. Wenn ich jetzt dir noch ein Rezept vorschlagen würde, würde ich wahrscheinlich noch mehr Zucker nehmen. Mhm. Und Zucker ist ja nur eine Sache, die in diesen Brownies ist. Es ist ja noch viel mehr drin. Mehl, ja, Vanille. Mhm. Manche haben Vanille, manche Rezepte, manche haben keine Vanille.
Ja.
Wenn du jetzt damit beauftragt wärst, das beste Brownie-Rezept der Welt zu kreieren, aus diesen drei, die ich schon sage, wir sind die besten Rezepte, was würdest du machen? Ich würde wahrscheinlich sagen, okay, ich backe einfach zweimal die Brownies. Einmal mit viel Vanille, einmal mit wenig. Um wirklich zu gucken, was ist denn jetzt das Beste? Und genau das macht bayesische Optimierung auch. Das heißt, du kannst Rezepte kreieren. Dann gibt es noch eine Sache, die eigentlich der Clou ist. Du hast mit wenigen Daten jetzt nur drei Rezepte Sachen verbessert. Jetzt bist du vielleicht, kennst dich beim Backen besonders gut aus, ja, und sagst, ich weiß, ja, eigentlich, dass das Gute an den Brownies ist, wenn da noch so ein bisschen Salz dabei ist. Und zwar im Verhältnis, weiß nicht, 1 zu 100 zu Zucker oder 1 zu 105. Irgendwie so in dem Bereich 1 zu 95 bis 1 zu 105. Und mit bayesischer Optimierung kannst du eben auch dieses Domänenwissen mit einfließen lassen. Das heißt, was jetzt rauskommt, maximiert die Sterneanzahl unter der Berücksichtigung dieser drei Rezepte, die es schon gibt. Und unter diesem Domänenwissen, was du hast, wo du sagst, ja, Salz-zu-Zucker-Verhältnis ist wichtig in diesem Bereich. Mhm. Ja, so, und jetzt hast du diese Brownies vor dir und jetzt würde ich dich einfach mal darum bitten, einfach mal einen Brownie mit mir zu essen und gib mir mal deine Sternebewertung. Es kann auch weniger gerne als 5 sein.
Ja, ich probiere sehr gerne.
Es wäre gut, dann haben wir nämlich noch mehr zu optimieren. Mhm. Ich nehme jetzt auch mal ein Stück.
Mhm. Mhm. Mhm.
Jan. Okay.
Also, ob sie weltbesten sind, weiß ich nicht, aber sie sind richtig gut.
Was fehlt für dich?
Gar nichts. Also Konsistenz top. Geschmack natürlich top. Super. Und wahrscheinlich viel Zucker drin. Haben wir rausgehört.
Ne? Ich tue das Rezept mal in die Shownotes. Mhm. Und würde ich auch sagen, wenn ihr noch einen Kommentar habt zu den Brownies, wie der noch besser werden könnte, dann schreibt uns einfach. Und vielleicht können wir da noch eine Iteration machen, dass wir die Brownies noch besser machen.
Jetzt musst du uns aber schon noch mal verraten, warum KI generiert. Inwiefern? Also wie ist das Rezept jetzt entstanden?
Genau, also erst das Allerwichtigste ist, warum? Weil man es kann, natürlich. Ich bin Data Scientist, was mache ich sonst? Aber das andere ist, okay, KI generiert, ne? Das ist die große Frage, was ist KI? Hier sage ich, okay, bayesische Optimierung, das zähle ich jetzt unter KI, ja? Mhm. Genau, und ich habe halt diese drei Rezepte genommen, die in einen bayesischen Optimierungsalgorithmus reingepumpt. Okay. Und da habe ich gesagt, okay, mach drei Rezepte. Mhm. Ja, weil ich herausfinden will, was ist wirklich der Beste. Und an meinem Geburtstag habe ich das nämlich gemacht. Dann habe ich drei Brownies gebacken, drei Brownie-Typen, bin zu Henkel damit. Ja? Man bringt ja in Deutschland immer Kuchen mit, wenn man selber Geburtstag hat. Okay. Und meine KollegInnen haben das durchgetestet. Ich habe die abstimmen lassen. Ah, und am Ende kam das Rezept dabei raus. Ja, das ist das beste Brownie-Rezept auf der Welt.
Okay, sehr schön. Also das, was du uns eben bildhaft erklärt hast, hast du tatsächlich auch genauso umgesetzt.
Genau.
Ja, wie du hier auf dieses Rezept gekommen bist. Und am Ende entscheidet trotzdem auch Mensch. Faktor Mensch ist hier auch wieder wichtig, weil natürlich, es muss ja irgendwie uns Menschen schmecken. Das ist irgendwie eine Frage auch von so ein bisschen Sample Size, ne? Umfrage Sample Size. Die Menschen müssen entscheiden. Denn genau. Wir wissen ja, über Geschmack lässt sich streiten. Es ist entsprechend schwierig, hier so objektiv zu sagen, was ist jetzt das Beste, ne?
Ja, 5/5 für alle wird und ist wahrscheinlich unmöglich. Ja.
Ja. Okay. Aber schmeckt sehr gut. Kann ich auf jeden Fall nochmal sagen. So, und dann wissen wir ja, dass du Richtung Spark zum Beispiel sehr technisch unterwegs bist. Ne? Jetzt musst du uns, auch da, jetzt hast du Bayesian Optimization erwähnt und eben versprochen, es gibt noch was Zweites. Ist das etwas, in welche Richtung wir dann noch gehen können?
Genau, das Zweite wäre die Datenkultur.
Ach so, okay. Ja. Okay, aber gibt es da noch irgendwas anderes, also Richtung auch Technik, was du jetzt im täglichen, im Daily Doing so machst? Also
ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Das ist das, wo man nicht so oft drüber spricht, weil ich glaube, für viele ist es einfach, wenn man nicht Techie ist, sehr langweilig. Mhm. Aber also wir schreiben unglaublich viel Code, ich auch selber. Ja, wir haben also wirklich ein richtig gutes Setup als Team, in einem Scrum-Team, wo wir mehrere Developer sind, über internationale Grenzen hinweg zusammenarbeiten. Es wird viel Code geschrieben, es werden viele automatisierte Tests geschrieben, debuggt, Frontend, Backend, also End-to-End. Einmal so wird eine Data Science-Lösung entwickelt, in der KI eigentlich im Kern ist. Aber es ist noch so viel mehr drumherum. Ja. Und ich habe da, war ich mit der Erste bei uns im Team, der diese Lösung mitentwickelt hat. Und jetzt bin ich da, also sag ich mal, der Most Senior Dev.
Ja.
Ja, und heute versuche ich es ein bisschen auch andere zu enablen, dass die auch diese Rolle einnehmen können. Und genau, insofern mache ich viel auch Code-Reviews und helfe dann also Leuten auf diesen Code zu onboarden.
Ah, okay. Ah, stimmt, das habe ich auch gesehen, auch in der Vorbereitung, aber auch vorher schon, dass du das ja auch gepostet hast. Auch in Blogs taucht das auf, in Vorträgen taucht das auf, hatte ich gesehen. Können wir auch in den Shownotes verlinken.
Ja.
Da ging es dann so um die Themen Azure und Streamlit, diese Kombination, wie man letztlich Data Science schnell in Produktion bringt. Ne? Dieses ganze Thema ist natürlich hochrelevant für alle da draußen, die Data Science irgendwie mit Mehrwert im Business sehen wollen.
Genau, sollen wir darüber sprechen?
Mach das ruhig kurz. Mach nochmal ganz kurz so die wichtigsten Aspekte dabei. Genau. Wir werden es aber verlinken für alle, die da tiefer reingehen wollen.
Super. Mhm. Genau, also ich habe das Gefühl, jetzt, wo du Generative AI überall hast, du kannst eigentlich viele Sachen machen, die du vorher noch nicht machen konntest. Und was ich eigentlich sehe, die Frage ist, was sollte ich machen? Ja, wir werden von dieser Tech-Welle überrollt. Okay, als Techie findest du es cool, nur nicht alles ist wertschaffend. Ja, man kann auch sein Leben lang mit Sachen verbringen, die keinen Wert schaffen, außer dass man selber denkt, oh, ist cool. Genau. Und dann ist die Frage, was sollte man machen? Und ich glaube, gerade im Bereich KI hast du die Möglichkeiten, jetzt schneller und schneller Prototypen zu erstellen. Ja? Ein Prototyp hat ein Ziel, Feedback zu bekommen von Usern, damit du dein Produkt noch besser, noch schneller verbessern kannst. Und ich habe mir halt die Frage gestellt, wie kannst du das am schnellstmöglichsten machen? Wenn du jetzt aus der Produktecke kommst, sagst du, du brauchst ein Blatt Papier und das ist es, Ja. Okay, aber ich habe vielleicht da genug Tech-Background, dass ich sage, ah nee, so ein bisschen Code muss schon dabei sein. Nehmen wir mal an, du bist schon ein Stückchen weiter. Ja, was machst du? Ja, und es gibt ein sehr bekanntes Konzept, das heißt Build, Measure, Learn Loop. Du baust was, dann zeigst du das Usern, die geben dir Feedback und aus diesem Feedback lernst du und dann fängst du an, was zu bauen, was noch besser ist. Genau, so und darin eingebettet habe ich gesagt, okay, was kann man denn machen im Bereich KI, um das so schnell wie möglich einmal zu durchlaufen, ne? Mit der Tool-Landschaft, die wir haben, ne? Und wir sind bei Henkel auf Azure ML unterwegs, also Azure Machine Learning. Und eine Sache, die ich immer wieder gesehen habe, ist, dieser letzte Schritt, Feedback zu bekommen. Da gibt's wenige Konzepte, mit denen du das automatisiert machen kannst. Ja, du kannst dich neben User setzen und die fragen, da gehören auch Skills zu. So, das heißt, in diesem Blogartikel, in dem Talk, den ich bei PyCon.de gehalten habe, in dem GitHub-Repo, was auch alles in den Shownotes verlinkt ist, da beschreibe ich genau, wie das geht. Und das Interessante ist, du kannst also, ich denke, und ich weiß auch in der letzten Podcast-Folge oder vorletzten, kam das auch vor mit Automated Machine Learning. Ich glaube, da ging es darum, Automated Machine Learning wurde in Freiburg viel gemacht. So, und ich glaube, dass du halt als Data Scientist heute, wenn du so einen Standard-Use-Case hast, und in dem Fall ist es auch was rund um Computer Vision, dass du mit automatisierte Machine Learning relativ schnell was bekommen kannst, was relativ gut funktioniert. Ja? Das heißt, ich kenne das noch von früher, du hast einen Time-Sync vor dir, ja, wo du Stunden, Tage lang irgendwie Modell tweakst, das umgehst du. Ja? Und dann hast du also ein Modell, ein Machine Learning-Modell, das kannst du relativ einfach deployen jetzt, ne, durch so Cloud-Plattformen wie Azure Machine Learning. Und von diesem Modell brauchst du jetzt noch Feedback. Und was passiert, wenn du jemandem, der jetzt im Chemielabor steht, sagst, hey, ich habe hier ein Modell, hier ist mein Pickle-File.
Ja, kann man nichts anfangen, klar.
Was ist das?
Ja, ja, das Falsche, irgendwie das nicht übersetzt, nicht richtig übersetzt.
Genau, ja. Da fehlt ein komplettes Layer. Und es gibt immer mehr Frontend-Tools, die Python-basiert sind. Also du kannst in Python dir ein Frontend bauen. Wir benutzen Streamlit, es gibt auch andere Panel zum Beispiel. Und im Moment, wenn du googelst, du siehst, es gibt mehr und mehr und mehr, weil da wirklich ein Need ist. Ja?
Absolut.
Genau, und das heißt, wir haben halt Streamlit benutzt und uns in Streamlit ein Frontend gebaut, dass die Leute da benutzen können. Und dann bist du im Build Measure Learn Loop schon dabei, dass du jetzt an dem Punkt bist, wo du eigentlich messen solltest, was machen die User? Und wenn du also eine Applikation um ein Machine Learning Modell baust, geht es ja viel um die Performance auch vom Machine Learning Modell, ne?
Ja, absolut.
Und du brauchst es, weil jetzt kommst du an den Punkt, wo du sagen kannst, wo ist mein Modell gut, wo ist mein Modell schlecht? Ich präsentiere dir was als User und du sagst, stimmt, stimmt nicht, ja? Computer Vision ist es einfach. Wir haben, also in dem Beispiel geht es darum, du hast Müll, der soll sortiert werden. Ja, ist jetzt ein Kunststoff, Beutel, kommt es in gelben Müll oder in blauen? Gelb, ja. Wenn das Modell jetzt sagt, blauer Müll, kann der User Feedback geben und sagen, das stimmt nicht. Das gehört in gelben. Und das sind aber genau die Daten, die du brauchst, um dein Ganz Modell schnell. Zu verbessern. Genau, so. Der Missing Link ist jetzt in der Sache, wie kriege ich das Feedback vom User wieder zum Modell? Wie kann man das sammeln? Und als ich das damals gesucht habe, habe ich nirgendwo gefunden, wie du das in diesem Streamlit Azure ML-Universum oder Azure-Universum schnell machen kannst, ja? Und da haben wir also, präsentieren wir in dem Blogartikel eine Lösung, da haben vor allen Dingen an dieser Azure-Sache auch viele KollegInnen mitgearbeitet, eine Lösung, wo du das Feedback aggregieren kannst und du hast auf einmal Usage Analytics in einem Dashboard auf Azure. Du siehst also, was war richtig, was war falsch. Das ist alles gespeichert und du kannst das dann verwenden, um dein Modell nochmal zu verbessern.
Okay.
Das heißt, du bist jetzt einmal komplett durch diesen Build-Measure-Learn-Loop.
Ach, Hammer. Das ist wirklich so ein Flywheel, ne, was du da aufbauen kannst. Okay.
Du sagst es, genau, das Data-Flywheel.
Ah, okay. Hammer, okay. Okay, das macht neugierig. Also das Problem werden nämlich die allermeisten haben. Viele finden dann Lösungen, die sind aber teilweise eher so hingerotzt, aber eher nicht so wenig, also weniger stabil. Ne? Das hört sich wie so eine sehr etablierte Methode jetzt an bei euch, die ihr auch anwenden könntet von Use Case zu Use Case zu Use Case. Ne? Wunderbar.
Genau, und die Frage ist, wie kann ich das in einem Tag machen? Ne? Also ich habe es provokativ genannt, from idea to production in a day.
Okay.
Ja, es geht darum, ja, schnell User-Feedback zu bekommen.
Ja.
Ja, und das ist eben die eine Methode, die funktioniert für uns und hoffentlich auch für ein paar andere da draußen.
Ja, Hammer. Also durchlesen. Jetzt hattest du noch was versprochen. Aus Zeitgründen müssen wir dann da ein bisschen reinspringen. Jetzt haben wir das Thema Data Culture gerade noch gehört. Mach das nochmal kurz, weil das ist wichtig anscheinend. Sonst hättest du es ja nicht angesprochen. Was, also Data Culture, wir haben es im Podcast schon ganz oft gehabt als Thema, ganz, ganz oft, ist bei euch anscheinend wichtig. Warum, wieso, was ist dahinter?
Genau, also wenn du siehst, dieses Thema KI, das ist ja im Moment in aller Munde, ja. Wer hat nicht schon mal mit ChatGPT rumgespielt, ja? Mhm. Und es geht darum, jetzt die Leute zu befähigen. Du kannst, wenn du guckst, ich habe ja viel mit Online-Kursen selber gemacht.
Ja.
Aber du brauchst auch AnsprechpartnerInnen, um eben zu fragen, Bernhard, du hast das doch schon mal gemacht. Was kann ich jetzt von dir lernen, ja? Mhm. Und wenn du so eine Learning-Kultur hast, so eine Datenkultur, das heißt, dass du voneinander lernst. Mhm. Und eben sich diese Synergien bilden. Mhm. Ja. Und ich glaube oder ich vermute, dass in vielen Unternehmen, die nicht Tech-Unternehmen sind, ja, dass es diese Kultur nur in Fragmenten gibt. Deswegen, was ich gemacht habe bei Henkel, gemeinsam mit Kollegen, wir haben den sogenannten Henkel Data Club gegründet.
Ah, okay.
Mhm. Die Entscheidungsprozesse in so einer Organisation gehen oft so in Pyramidenform und die Techies, die sitzen eigentlich überall, ja. Mhm. Und es geht jetzt darum, die Techies lateral zu verbinden, damit die sich über Best Practices austauschen können, damit man voneinander lernt. Ja? Mhm. Und es gibt ja, sag ich mal, Authentication Challenges. Ja, ah, ich komme hier nicht drauf auf die Subscription, weil das hat garantiert schon mal jemand gelöst. Es geht darum, die Person zu finden. Ja? Mhm. Und das machen wir im Henkel Data Club. Einmal im Monat treffen wir uns für eine Stunde.
Ja.
Und jede Person, die möchte, also Data Professional, aber auch Leute, die gerade in dieses Feld Daten kommen, die sind dazu aufgerufen, Talks zu geben oder eine Frage zu stellen und die zu diskutieren. Ja, das heißt, wir haben jeden Monat tolle Einblicke von allen Techies oder die sich vielleicht in dieses Feld bewegen, Daten aus unserer Organisation, um voneinander zu lernen.
Okay, Hammer. Also so eine interne Evangelisierung rund um Data, unter anderem mit diesem Club, den du gerade angesprochen hast, den du mitgegründet hast. Hammermäßig, um das wirklich dann in die gesamte Organisation zu tragen. Ne? Und jetzt dann weitergedacht, Richtung extern, sehe ich auch, dass du sehr viel postest. Einfach sehr, wiederum auch hier Evangelisierung oder man könnte auch sagen Influencing, da gibt es auch wieder viele Begrifflichkeiten für. Aber da bist du auch sehr aktiv. Und nicht nur du, ich nehme das sehr stark wahr, wirklich jetzt seitens Henkel in den letzten vielleicht ein, zwei Jahren sehr sichtbar auf LinkedIn und Co. Das heißt, dieses Thema Corporate Influencing, ne, es ist Wichtiges. Und du bist, wenn ich das richtig sehe, einer von diesen, die da sehr, sehr stark vorne sind, ne?
Genau, also wir haben ein Corporate Influencer-Programm, das heißt Faces of Henkel. Und ich bin einer von diesen 15 Faces of Henkel.
15, ja. Okay. 15. Wie viele davon sind Techies?
Ist das mindestens drei.
Ah, okay.
Ja.
Okay. Aber die anderen sind dann eben in ganz anderen Bereich von bis, ja. HR, Marketing, whatever it is.
Okay. Genau.
Okay. Mhm.
Genau, und ich glaube, die Herausforderung ist folgende. Ja, wenn du sagst, Henkel, deutsches Corporate, ja, zumindest im deutschen Arbeitsmarkt, schnarch, ja, was könnte langweiliger sein, ja, von außen. Also ich finde, viel Startup-Kultur ist gut. Ich war ja auch mal da, aber das stimmt nicht. Das ist nicht langweilig. Mhm. Wir sind ja so viele, wir machen so viele coole Sachen, ja.
Das merkt man ja, indem du darüber sprichst, merkt man das schon hier.
Denk nochmal an das automatisierte Labor, ja. Die Sachen mit den Waschmitteln heute, ja. Es ist unglaublich. So. Und wenn du jetzt, ich meine, eigennützig die besten neuen KollegInnen bei dir haben möchtest, musst du denen aber auch sagen, guck mal, wir machen was Cooles, ja. Und ich finde das unglaublich wichtig, darüber zu sprechen. Ja, auch damit ich vielleicht dann unser Team noch besser machen kann und die richtigen Leute erreiche. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache da mit. Genau, und LinkedIn ist im Moment die Plattform. Und deswegen mache ich da ganz besonders viel.
Okay, darf man dir also folgen, ne? Oder soll man dir auch gerne folgen, um das auch mitzubekommen? Ne?
Aber es ist auch immer eine Diskussion, ne? Also wenn jemand eine Frage hat, dann stehe ich auch zur Verfügung. Ja, und ich bin natürlich auch neugierig. Das ist auch ein Grund, warum ich auf LinkedIn bin, was die anderen machen und was ich von denen lernen kann.
Okay, das ist eben ein wiederum geben und nehmen. Hin und her ist nicht nur in eine Richtung die Kommunikation. Ne? Man kann dich auch gut bestimmt dann anschreiben über LinkedIn.
Es ist eine Community.
Du hast ja das Beispiel mit Brasilien, wunderbar, wo man sieht, okay, jemand schreibt dich an aus deiner Community. Plötzlich, wenn du da bist, triffst du dich mit diesen Menschen und es entsteht ein wunderbarer Austausch. Ne? Und so ähnlich kann man auch LinkedIn denken. Ne? Am Ende sind das ja auch wiederum nicht Follower, sondern Menschen, die sich vielleicht mit dir auch austauschen wollen.
Genau so ist es.
Okay. Ja, das ist doch eigentlich ein schöner Aufruf. So zum Abschluss. Folgt Florian und folgt ihm nicht nur, sondern schreibt ihm auch alles, was ihr wollt, Richtung Fragen zu diesem Podcast vielleicht oder auch darüber hinaus.
Ja, ich freue mich total. Ja. Danke auch an dich, Bernhard, für die Einladung. Ich habe mich sehr total gerne gefreut, dass wir uns auch mal hier so in person gesehen haben.
Sehr, sehr gerne. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Danke. Tschüss.